der MediClean Podcast. Das Thema heute: Warum niedrigschwellige Hilfe wichtig ist und Kinder besser geschützt werden müssen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei unserem MediClean Podcast wieder mit dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann und vielleicht kennen Sie das auch. Ich höre immer öfter, dass Eltern sich die Finger wund wählen, um Hilfe für ihr Kind zu bekommen. Sie suchen Unterstützung, zum Beispiel, weil ihr Sohn oder ihre Tochter sich ritzt oder aber immer dünner wird oder nicht mehr essen mag. Viele Mädchen und Jungen haben die Corona-Zeit nicht so gut überstanden. Sie sind aus dem Tritt gekommen und müssen unterstützt werden. Welche Hilfen es da gibt und wo es in Deutschland vielleicht auch klemmt, darüber sprechen wir heute. Und diesmal habe ich zwei Gäste. Beide kommen von der MediClean Seeparkklinik in Bad Bodenteich. Es sind Dr. Rebecca Knoche und Jan Schieber. Dr. Rebecca Knoche ist Chefärztin der Klinik für Akutpsychosomatik Kinder und Jugendliche. Jan Schieber leitet die Therapie an der Rehabilitationsklinik für Kinder, Jugend- und Familienpsychosomatik und Psychotherapie. Hallo, Frau Dr. Knoche. Hallo Herr Schieber, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, guten Tag.
Ebenso, hallo.
Frau Dr. Knoche, wenn Sie die Zeit heute mal mit der Zeit vor Corona vergleichen, welche psychischen Erkrankungen haben bei Kindern und Jugendlichen zugenommen?
Also wir sehen aus verschiedenen Studien heraus, dass die Essstörungen besonders zugenommen haben. Aber auch Ängste und depressive Störungsbilder sieht man deutlich mehr.
Wie kommt es denn, dass genau diese Erkrankungen auf dem Vormarsch sind? Was steckt da dahinter?
Ja, wir haben gesehen, dass im Lockdown Jugendliche und Kinder eben ganz lange zu Hause waren. Sie konnten sich kaum mehr mit ihrer Peer Group, also mit Gleichaltrigen, treffen. Und gerade Kinder und Jugendliche, die auch eine Neigung zur Entwicklung von psychischen Störungen haben, haben sich dann durch die Einsamkeit und das Isoliertsein doch wahrscheinlich noch mehr in so einer Phase von Rückzug und Traurigkeit hineinentwickelt.
Mhm. Ja. Jetzt wollen wir heute über die Hilfen sprechen, die es für betroffene Familien gibt. Vielleicht skizzieren wir erstmal den typischen Weg, wenn ich merke, mein Kind braucht Hilfe. Herr Schieber, wie sieht dieser typische Weg aus?
Ein typischer Weg könnte sein, dass beispielsweise man einen Anruf von der Institution bekommt, in dem mein Kind zur Schule im Kindergarten geht, in dem die beobachten, dass irgendwas bei dem Kind anders ist, als sie es gewohnt sind. Dann könnte man sagen, okay, das Ganze findet jetzt im Zuge eines Elterngespräches. Da redet man darüber, was alles so auffällig ist. Und dann gibt es vielleicht auch eine Empfehlung, ne, dass vielleicht auch ein Schulsozialarbeiter sich schon mal mit dem Kind in Verbindung gesetzt hat oder auch mit dem das Gespräch gesucht hat. Und dann beginnt die große Fragestunde der Eltern. Ne? An wen wende ich mich? Wo gibt es mögliche Maßnahmen? Was ist das Problem? Und natürlich erleben wir schon, dass es aktuell einen hohen Bedarf gibt mit relativ wenig Angeboten. Also entweder ist es so, dass es oft sehr lange Wartezeiten gibt, beziehungsweise dass es allgemein für diese Thematik, die gerade überproportional auftaucht, einfach zu wenig Angebote gibt.
Bei solchen Hilfen wird ja zwischen niedrigschwelligen Hilfen und hochschwelligen Hilfen unterschieden, Herr Schieber. Wann ist eine Hilfe denn niedrigschwellig?
Na, wenn sie quasi nicht unbedingt störungsspezifisch berät. Also wenn es erstmal ein Angebot, eine Anlaufstelle ist, in dem ich kommen kann, um erstmal zu klären, was ist mein Problem. Ohne dass das Problem genau erfasst wird oder dass ich mit einem konkreten Auftrag da reingehe, sondern ich gebe eine Unterstützung für die Familie, ohne jetzt eine Expertise zu haben, zu sagen, für den einen Bereich. Wenn ich so eine klassische Erziehungsberatungsstelle sehe, dann ist die häufig besetzt mit Sozialarbeitern und Psychologen, die aber nicht unbedingt im klinischen Kontext beraten, sondern eher nochmal draufschauen, was macht das Problem aktuell mit der Familie, um die darin zu beraten. Währenddessen ich, wenn ich jetzt in eine, sagen wir mal, ein Angebot mit einer hohen Fachexpertise reingehen würde, dann sind das klassische Beratungsstellen, die beispielsweise schon den Schwerpunkt haben für Erziehungsberatung. Oder es sind eben auch Angebote, die über die Krankenkassen angeboten werden, weil sie quasi abrechnungsrelevant sind und im Endeffekt mit einer psychischen Störung schon die Voraussetzung ist, um dieses Angebot überhaupt anzunehmen. Und das ist bei einer Erziehungsberatungsstelle anders.
Gibt es da Erfahrungswerte, wenn ich jetzt da anrufe und sage, ich hätte gerne einen Termin? Wie lange warte ich darauf bei diesen Angeboten?
Das ist tatsächlich ganz verschieden. Eine Bekannte von mir, die arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle, die war beispielsweise in der Corona-Pandemie, war die abgestellt, um quasi Rückverfolgung nachzugehen, ne? Also für das Gesundheitsamt. Das heißt, wenn ich mich in dieser Zeit dort gemeldet hätte, dann hätte mich das Ganze wahrscheinlich 3 Monate gekostet. Ähnlich hat es ja auch gedauert, um die ganzen Beratungsangebote zu digitalisieren. Ja, wenn ich mich in den ersten Lockdown reinbegebe, dann war ja die große Angst, überhaupt Live-Kontakte zu machen. Jeder ist zurückgefahren und daher würde ich sagen, ist es eine Spannbreite von über Monaten bis hin zu Wochen.
Frau Dr. Knoche, gibt es in Deutschland genug niedrigschwellige Hilfen?
Ich möchte es mal so formulieren, es gibt immer mehr niedrigschwellige Hilfen, aber aus meiner Perspektive sind es noch nicht genug. Denn wir haben ländliche Gebiete, wo Familien sehr weit fahren müssen, um in Zentren dann entsprechendes Angebot zu bekommen. Also das ist ja durchaus unterschiedlich verteilt. Genauso wie die Bevölkerungsdichte sehr unterschiedlich verteilt ist in Deutschland, ist ja eben auch die Angebotsdichte unterschiedlich verteilt. Und natürlich kommt da hinzu, dass die Nachfrage jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie nochmal deutlich angestiegen ist. Von daher gibt es aus meiner Sicht nicht genug. Wir haben jetzt in der Pandemie gelernt, so wie Herr Schieber sagte, dass vermehrt digitale Angebote geschaffen wurden, was aus meiner Sicht auch für eine gewisse Schwere der Erkrankung gut und ausreichend ist, beziehungsweise auch für Beratungsangebote sehr gut ist. Dann haben wir nämlich nicht mehr das Problem der örtlichen Entfernung. Und aus meiner Sicht sollte ein gewisser Prozentsatz auch so erhalten werden. Ein bisschen problematisch ist es, dass die ambulanten Praxen eben die Möglichkeiten dieser Teletherapie im Augenblick erstmal nur begrenzt anbieten können. Aber da muss man eben dranbleiben, glaube ich. Und ich denke, dass ein Ausbau auch dieser telemedizinischen Angebote auf jeden Fall sehr sinnvoll sein kann.
Was macht es denn mit den Kindern, wenn sie merken, von allein wird es nicht wieder besser, ich brauche dringend Hilfe, bekommen die aber nicht so schnell, sondern sollen noch wochenlang warten?
Ja, ich glaube, dass die erste Anlaufstelle, wenn es gut läuft, ja in der Regel sowieso die Eltern sind. Ja, das bedeutet, dass für ein Kind, das vielleicht noch gar nicht so wichtig ist, Hilfe, also das erlebt es gar nicht als vielleicht so wichtig, Hilfe von einer Erziehungsberatungsstelle zu bekommen oder erlebt da eher Scham drinne, jetzt vor irgendjemandem zu reden, sondern ich denke, dass es vor allen Dingen dann so niederschwellige Angebote dafür da sind, um alle, die davon betroffen sind, eine Idee zu vermitteln. Ja, und wenn dann die Eltern hilflos sind, weil sie auf einmal mitkriegen, dass das Kind sich selbst verletzt hat und die reagieren ganz panisch, dann geht es ja oftmals bei so niederschwelligen Angeboten vielleicht auch darum, die Emotionalität der Eltern abzuholen und runterzubringen, damit das Kind wieder eine klare Orientierung hat. Daher kommt es so ein bisschen drauf an, wenn das elterliche System quasi bereit ist, angemessen darauf zu reagieren, kann die Wartezeit doch lange überbrückt werden. Ja, aber wenn dann ganz schnell ganz viel Gefühl in so einer Situation entsteht, dann ist es vor allen Dingen für das gesamte Familiensystem eher schwierig.
Wenn wir die Hilfen mal mit einer Flasche vergleichen, wo ist quasi der Flaschenhals, wo es eng wird? Weil viele Kinder und Jugendliche müssen ja auf Therapieangebote warten.
Also ich glaube, mein Eindruck ist, dass es, wenn quasi so die klassischen Institutionen, ne, bezogen auf Sozialarbeiter, auf Vertrauenslehre, wenn dieses System ausgeschöpft ist und es muss dann nochmal in Richtung Professionalisierung gehen, dass ich da schon auch einen Flaschenhals erlebe, in dem es lange Wartezeiten gibt. Also, ne, Stichwort, ein Kind ist schulabstinent, geht nicht mehr zur Schule, Eltern werden eingeladen, es gibt Gespräche mit der Sozialarbeiterin, vielleicht auch mit dem schulpsychologischen Dienst. Das sind alles Dinge, die intern gut funktionieren. Aber wenn das System dann noch mehr Hilfe braucht von außen, und gegebenenfalls auch über eine Sache, die über die Krankenkasse läuft, dann finden wir den Flaschenhals, der einen Stau verursacht.
Gibt es denn ausreichend Notfallplätze für die, die eben wirklich nicht warten können? Wie ist da das Angebot?
Also meine Erfahrung ist in letzter Zeit, dass auch die Kliniken, die notfallmäßig für bestimmte Wohnorte zuständig sind, über ihrer Kapazitätsgrenze sind, was natürlich auch dazu führt, dass Personal an den Kliniken hochbelastet ist, dass man immer in einem Notfallmodus fährt und das verbessert die Versorgung definitiv nicht. Also da gibt es im Augenblick schon eine schwierige Situation für ganz viele Kliniken in Deutschland.
Und was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie wissen, viele Mädchen und Jungen bekommen gerade nicht die Unterstützung, die sie bräuchten? Welche Gefühle kommen da bei Ihnen auf?
Naja, natürlich ist das eine schwierige Situation. Ich glaube, wenn man den Beruf eines Arztes oder eines Therapeuten ergreift, dann möchte man in erster Linie jungen Menschen oder Menschen helfen. Und wenn man weiß, natürlich die Situation ist gerade sehr schwierig, klar ist das unbefriedigend, aber ich denke, andererseits muss man natürlich irgendwie das Beste draus machen und wir versuchen eben unser Angebot hier so zu gestalten, dass wir wirklich ein weiter auch hochqualitatives Angebot bieten können. Ja, das ist immer ein schmaler Grat. Natürlich kann man sich überlegen, wir nehmen noch mehr Patienten auf, versuchen noch in der Masse mehr zu behandeln, damit alle irgendwie ein Angebot bekommen. Aber es muss ja in einer Klinik oder auch in einer Einrichtung ein Angebot sein, was dem Patienten eben hilft. Und da muss man dann gewisse Kapazitätsgrenzen irgendwie auch akzeptieren.
Genau, aber an der Kapazitätsgrenze in der SEPA-Klinik wird ja auch gerade geschraubt. Ne? Es gibt einen Erweiterungsbau, fast 35 Millionen Euro werden investiert, vom Land kommen 27 Millionen. Können Sie da mal kurz erzählen, was da gerade entsteht und was sich ändern wird?
Ja, da freuen wir uns sehr. Also das ist wirklich ein ganz tolles Projekt. In der SEPA-Klinik entsteht sozusagen eine weitere Klinik. Die Grundfläche ist noch genauso groß der neuen Klinik wie die des Bestandsgebäudes. Mhm. Und wir haben für unsere Akutpatienten dann ein sehr spezielles und ausgefeiltes Angebot. Das heißt, im Augenblick haben wir im SEPA-Klinikgebäude die Akutpatienten und die Rehabilitanten in einem Gebäude. Und dann können wir es trennen. Das heißt, im alten Gebäude werden Rehabilitanten behandelt und im neuen Gebäude Akutpatienten mit den ganzen baulichen Voraussetzungen, die es eben leichter macht, auch Akutpatienten zu behandeln. Und das ist für uns auf jeden Fall ein riesiger Gewinn, dass wir eben auch Behandlung, sage ich mal, maßgeschneiderter durchführen können.
Mhm. Herr Schieber, was müsste sich denn ändern, damit quasi Angebot und Nachfrage übereinander passen? Was hat die Politik schon getan? Wo liegen die Versäumnisse?
Naja, ich glaube, die Versäumnisse liegen ganz klar in der Bewertung aus meiner Sicht heraus, auf welche Lasten die Corona-Pandemie und die Lockdowns quasi zustande kamen. Also im Sinne von Schulschließungen, Kitaschließungen und wie ich das eben schon erwähnt habe, da sind auf einmal ganz viele Leute, Expertisen sind abgezogen worden, um Kontaktverfolgung zu machen. Ich glaube, das hat man unterschätzt, was diese Lockdowns eigentlich mit den jungen Menschen alles so tut. Ich denke aber, dass man auch bereit ist, die Dinge jetzt gerade zu korrigieren. Und das war ja auch in dem dritten Lockdown dann sehr deutlich, dass es immer hieß, ne, Schulschließung muss das allerletzte sein. Mhm. Also da ist man sensibilisiert worden. Und gleichzeitig ist das, was Frau Dr. Knoche ja schon so erwähnte, sind alle trotzdem weiterhin am Limit. Das heißt, in Hamburg hatten wir jetzt gefühlt 4 Wochen Streik, weil die Erzieherinnen nicht das Gehalt kriegen, was sie sich wünschen. Es gibt quasi gerade den Ausstieg nicht aus der Notsituation gefühlt, ne? Dass die Normalität aktuell noch nicht so richtig da ist. Und da gilt es auch weiterhin, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, wir haben jetzt alle gesehen, wie wichtig es ist, Institutionen in einer Gesellschaft zu haben, die mit auf die Kinder aufpassen. Und das hat man erkannt. Aber in meiner Sicht ist das weiterhin noch nicht so in der Zufriedenheit für die gelandet, die eben auch diese Jobs tun.
Jetzt gucken wir nochmal auf die Eltern. Herr Schieber, Sie haben vorhin schon gesagt, dass immer auch auf die Eltern geguckt werden muss. Wie ist da die Lage, die Situation, die Stressbelastung? Was können denn Eltern in so einer Zeit, wo es schwierig ist, zu Hause für sich selbst tun? So eine Situation zerrt ja extrem auch an den Kräften der Eltern.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja eine ziemlich doppelbeinige Botschaft, die da ist. Ne? Jetzt mal angenommen, ein 15-jähriges Kind verletzt sich das erste Mal selbst oder entwickelt eben eine Essstörung. Und die Eltern reagieren dann natürlich in Form von Kontrolle, in Form von Sorge, in Form von Vorwürfen. Dann ist das ja erstmal eine ganz normale menschliche Reaktion, die eine Hilflosigkeit darstellt. Und gleichzeitig ist das auch das Problem, was wir immer wieder erleben, dass eben die hohe emotionale Dichte eben dazu führt, dass die Symptomatik eher zunimmt als abnimmt. Und ich denke, auch wenn es quasi Wartezeiten gibt bei Hilfsangeboten, ist es erstmal wichtig, nicht so lange zu warten, weil es ist eine andere Haltung, wenn ich weiß, in 4 Wochen habe ich diesen Termin, als zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Aber auch vielleicht nochmal zu schauen mit dem Kinderarzt, ne? Es gibt ja trotzdem auch die Möglichkeit, Krisengespräche immer wieder auch vor Ort zu führen, ne? Das heißt, es gibt immer eine Anbindung zu irgendjemanden in dem sozialen Netzwerk. Auch nochmal das Prinzip Patenonkel, Patentante, nicht alles alleine machen zu müssen, sich dann eben von außen noch mal die Hilfe zu holen, auch wenn sie nicht so ganz professionell ist, aber dass das jemand ist mit einem Blick von außen, gegebenenfalls auch noch mal auf Elternebene zu schauen, was macht die Situation mit uns als Paar. Ja, also führt das jetzt dazu, dass ich noch zusätzlich Zündstoff reinbringe und mich auf einmal den ganzen Abend jetzt noch mit meiner Frau streite, oder hilft es uns jetzt erstmal, dass wir trotzdem auch unser Leben weiterhin im Griff haben? Also es bringt in der Regel nichts. Wir haben sehr oft die Situation, wenn ich das so erwähnen kann, dass sich Eltern 8 Wochen krank schreiben lassen. Ja, und das ist dann eher so die Zutat für Eskalation.
Frau Dr. Knoche, was empfehlen Sie denn den betroffenen Jugendlichen? Was sagen Sie denen?
Naja, wir arbeiten mit den Jugendlichen daran, natürlich sich zu trauen, den Eltern offen gegenüber zu werden. Oft ist es ja so, dass sich über eine gewisse Zeit eine Sprachlosigkeit in der Familie entwickelt, dass Kinder und Jugendliche sich eben nicht mehr trauen, auf die Eltern zuzugehen und zu sagen, so dass sie das habe ich oder da, das ist mein Problem, da habe ich Sorge, weil sie Sorge haben, die Eltern wiederum zu belasten oder eben Sorge haben vor impulsiven Antworten oder Reaktionen oder Restriktionen. Und da ist es total wichtig, dass wir wieder eine Vertrauensebene schaffen und den Kindern und Jugendlichen vermitteln, es ist wichtig, dass ihr mit euren Eltern wieder ins Gespräch kommt. Und das ist immer ein gewisser Prozess, das kann man nicht mal eben so, sondern da muss ich eben erst in Gesprächen mit dem Jugendlichen und dann aber Schritt für Schritt in begleiteten Elterngesprächen wieder so eine Vertrauensbasis wachsen.
Frau Dr. Knoche, wie schätzen Sie ein, was in der Corona-Krise passiert ist? Werden Kinder und Jugendliche diese Erfahrung ein Leben lang mit sich tragen, so wie frühere Generationen vielleicht Kriegserlebnisse?
Ich glaube, es kommt immer auf das Kind oder den Jugendlichen an. Wir wissen ja auch, dass es Menschen gibt, die solche Situationen sehr gut wegstecken, daraus auch vielleicht positive Erfahrungen ziehen. Wir wissen ja auch, dass es nicht nur negative Folgen durch den Lockdown gab. Ja, es kam ja durchaus auch wieder zu mehr Familienleben in gewissen Familien, zu einem sich mehr miteinander beschäftigen. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass alles nur schlecht war. Und dementsprechend werden Jugendliche unterschiedliche Erfahrungen oder Erinnerungen mitnehmen, ja. Aber es gibt eben auch die, die darunter gelitten haben und die das sicherlich auch noch eine Zeit lang in ihrem Leben begleiten wird. Aber ich finde, so einen Vergleich zu zum Beispiel einem Kriegsgeschehen vor 60, 70 Jahren, das finde ich schwierig, muss ich sagen. Also das ist ja schon eine andere Situation.
Sind denn Kinder und Jugendliche, Frau Dr. Knoche, die Gruppe in der Gesellschaft, die am stärksten betroffen war, weil sie so dringend auf ihre Freunde angewiesen sind, um sich auch entwickeln zu können?
Naja, sie sind zumindest sehr stark betroffen worden, weil das natürlich ihr Entwicklungsauftrag ist, sich zurechtzufinden im sozialen Kontext. Ja, deshalb war das eben gerade für diese Bevölkerungsgruppe so negativ. Natürlich waren andere Menschen auch betroffen. Ältere Menschen haben ja auch sehr unter Vereinsamung gelitten. Ja, das ist etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass auch vorerkrankte Menschen sich auch weiterhin sehr mit sozialen Kontakten zurückhalten und alte Menschen auch weiterhin geschützt werden müssen. Und die darunter natürlich auch gelitten haben oder Familien, die Angehörige verloren haben und nicht angemessen in Krankenhäuser zum Trauern gehen konnten. Also es gab viele Menschen, die unter dieser Pandemie gelitten haben, aber eben die Kinder und Jugendlichen waren auch ein großer Teil davon.
Frau Dr. Knoche und Herr Schiebor, ganz, ganz, ganz lieben Dank für Ihre spannenden Antworten. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen. Dankeschön.
Ja, auch vielen Dank.
Wir sind damit am Ende unserer zweiten Staffel und gehen jetzt erstmal in eine Sommerpause. Nach den großen Ferien werden Sie aber wieder von uns hören. Dann starten wir mit neuen Themen und darauf freue ich mich jetzt schon. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn bitte, denn vielen Menschen kann er eine Hilfe sein, zum Beispiel wenn Sie an Long-Covid erkrankt sind. Das war das Thema unserer ersten Staffel. In der zweiten Staffel haben wir viele Tipps für Familien gegeben, deren Kinder in der Corona-Krise psychisch erkrankt sind. Selbstverletzungen, Essstörungen oder Depressionen machen Mädchen und Jungen zu schaffen. Mit unserem Podcast wollen wir in dieser Situation unterstützen. Abonnieren Sie unseren Podcast bitte, dann werden Sie informiert, wenn wir nach der Sommerpause wieder da sind. Bis dahin sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Brinkmann.